der sagte, ich bin halb Republikaner, halb Demokrat. Das änderte sich dann, als er im Zuge des Trump-Attentats entschied, sein ganzes Gewicht für die Republikaner in die Waagschale zu legen. Es ist aus meiner Sicht nicht nur so, dass er als Unternehmer motiviert ist, sondern auch ideologisch motiviert ist. Also bei Musk weiß man nicht ganz genau, ist ein sehr erratischer Typ, das kann sich von einem Tag auf den anderen auch ändern. Aber jetzt ist der Plan, dass er etwas leiser tritt und vor allem sein Geld sprechen lässt.
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America first, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Es scheint ein politisches Comeback zu sein. Der reichste Mann der Welt macht wieder den Geldbeutel auf, kurz vor den Midterms, den wichtigen Zwischenwahlen im November. Wieder für die Republikaner. Und das trotz des Streits zwischen ihm, also Elon Musk, und Donald Trump. Den Bruch der Bromance durfte bzw. musste ja die Welt live miterleben. Wir erinnern uns, aus den ziemlich besten Freunden wurden ziemlich beste Feinde. Aber jetzt scheinen die Wogen geglättet. Bis zu 120 Millionen Dollar will der Tech-Milliardär Trumps Partei spenden. Nicht uneigennützig, versteht sich. Über die Gründe spreche ich mit Alexander Sarowitsch vom Spiegel, Reporter im Auslandsressort. Ganz herzlich willkommen bei The Wild House, lieber Alex.
Danke für die Einladung.
Donald Trump könnte die Midterms verlieren. Auch für Elon Musk steht damit viel auf dem Spiel. Was erhofft sich der reichste Mann der Welt denn von einem Sieg der Republikaner im November?
Also es ist natürlich so, dass er im Lauf der letzten Jahre sehr viel auch eigenes politisches Kapital investiert hat in die Republikaner, in die Beziehung zu Donald Trump. Und natürlich hat er auch mit seinen Unternehmen, also vor allem SpaceX, geht es da um Aufträge, die er da hat und eine Geschäftsbeziehung auch, die er zur Regierung in Washington hat.
Eine demokratische Mehrheit in den beiden Kammern der US-Legislative könnte nämlich dem Südafrikaner gerade im Bereich auch künstliche Intelligenz einen Strich durch die Rechnung machen. Oder, du hast es angesprochen, neue Aufträge für, keine Ahnung, Satelliten- und Raketenstarts an SpaceX-Konkurrenten wie Blue Origin vergeben. Deswegen hat er ja jetzt auch America PAC wiederbelebt. Das ist ein sogenannter Super PAC, eine Organisation, die unbegrenzt Spenden eintreiben und damit Wahlwerbung für eine Partei machen kann. In Deutschland fragt sich jetzt vielleicht der ein oder andere, tatsächlich unbegrenzt spenden?
Ja, das ist tatsächlich so eine Besonderheit des amerikanischen Systems. Das geht auf eine Supreme Court-Entscheidung zurück, die vor ungefähr 15 Jahren ergangen ist. Das ist so, dass Interessengruppen, die extern sind, Geld investieren können in Wahlkämpfen. Und es ist natürlich so, dass sie eigentlich nur dem Namen nach extern sind. Aber in der Sache findet da oft, wissen die natürlich ganz genau, was die Parteien brauchen, was die Kandidaten brauchen. Die sprechen sich auch untereinander ab, um so eine möglichst effektive Kampagne auf die Beine zu stellen.
Ja, und so eine Kampagne, so ein Wahlkampf ist ziemlich teuer. Ungefähr 5,5 Milliarden Dollar geben Kandidaten, Parteien und die unabhängigen Aktionskomitees, also diese angesprochenen Superpacks, aus. Von Werbespots, Kampagnen, Social Media, landesweiten Auftritten. Was ist denn da besonders teuer?
Also besonders teuer. Es ist natürlich so, dass sie sehr viel Manpower brauchen, um an Türen zu klopfen, um Leute zu überzeugen, zur Wahl zu gehen. Aber dann sind da natürlich auch die sehr teuren Werbeclips im Fernsehen und natürlich auch die Social-Media-Kampagnen.
Und 2024 pumpte Musk so viel Geld in das Rennen ums Weiße Haus wie niemand sonst. Mehr als eine Viertelmilliarde Dollar. Er hat sich so natürlich auch Einfluss und Zugang zu US-Präsident Trump erkauft, durfte ja zwischenzeitlich die berüchtigte Entbürokratisierungsagentur DOGE leiten und war ja auch regelmäßig im Weißen Haus zu Gast. SpaceX, wir haben es angesprochen, erhielt außerdem Aufträge zum Bau von Transportraketen, die die NASA dringend für das ambitionierte Raumfahrtprogramm Artemis braucht. Jetzt soll die Unterstützung für das Team Trump aber leiser vonstatten gehen. Welche Taktik verfolgt Musk dieses Mal?
Also wie die Nachricht überhaupt in die Welt kam, ist eigentlich schon bezeichnend. Also es wurde durchgestochen an Axios, an die Nachrichtenagentur. Die haben als erste darüber berichtet vor ungefähr anderthalb Wochen. Und wenn man das mal vergleicht damit, wie das 2024 war, da gab es ja den Schulterschluss zwischen Musk und Trump dann in einem ultradramatischen Moment. Das war, als Trump gerade das Attentat in Pennsylvania überlebt hatte. Da schaltete sich Musk dann über X ein und sagte, ich unterstütze jetzt Donald Trump. Er trat auch später an genau dem Ort mit ihm auf. Und dann in den Monaten, die kamen, hüpfte er dann irgendwie über die Bühnen und trat gemeinsam mit Trump auf und veranstaltete Bürgertreffs und war selbst als Person sehr präsent. Und jetzt ist das so, jedenfalls nach jetzigem Stand. Also bei Musk weiß man nicht ganz genau, ist ein sehr erratischer Typ. Das kann sich von einem Tag auf den anderen auch ändern. Aber jetzt ist der Plan, dass er etwas leiser tritt und vor allem sein Geld sprechen lässt. Also 100 bis 120 Millionen Dollar sollen es sein, die er jetzt fürs Erste freigegeben hat. Und er will sich selbst so ein bisschen mehr zurückhalten. Also das.
Aber warum das, genau?
Es wird damit zusammenhängen, also mit Erfahrungen aus der Vergangenheit. Also es gab den Wahlkampf 2024. Da hat er, wie du schon sagtest, nicht nur mehr Geld ausgegeben als irgendjemand sonst, sondern mehr Geld als irgendjemand in der ganzen Geschichte von US-Wahlen in einem einzelnen Wahlkampf ausgegeben hat. Das war so ein Erfolgsmoment damals. Aber dann später, also nur ein halbes Jahr nach der Präsidentschaftswahl, gab es im US-Bundesstaat Wisconsin im mittleren Westen gab es ein Rennen um einen Sitz am Supreme Court. Und da zog Musk für einen Kandidaten und gegen die Kandidatin der Demokraten ins Feld, also wirklich wieder mit seinem ganzen Gewicht, also investierte viel Geld, war auf Bühnen präsent, verteilte da teilweise Schecks an Leute und lud die Wahl auf eine wahnsinnig melodramatische Weise mit Bedeutung auf. Also sprach dann von einer Schicksalswahl irgendwie nicht nur für Amerika und die politische Lage dort, sondern auch irgendwie für die gesamte westliche Welt. Also es war so ein bisschen komisch, weil es ja doch so eine Richterwahl, eine relativ obskure auf dem flachen Land war. Und das ging dann total nach hinten los. Also die Demokraten erklärten dann den Wahlkampf zum Kampf gegen den reichsten Mann der Welt und gewannen damit. Also es gewann letzten Endes die Kandidatin der Demokraten. Das war so ein Moment für Musk, glaube ich. Er ging dann nachher auch an die Öffentlichkeit und sagte, dass er künftig nicht mehr so viel Geld ausgeben wolle bei Wahlkämpfen. Das hat er jetzt zumindest in Teilen kassiert. Also 100 bis 120 Milliarden, das ist jetzt nicht mehr die Kragenweite von vor 2 Jahren, aber es ist schon sehr viel Geld. Also es wird mit der Erfahrung zusammenhängen.
Und dem Rückschlag dann.
Genau.
Aber sag mal, wir sagen die ganze Zeit, wie viel er investiert und hier hat er wieder Geld ausgegeben, aber geht die Rechnung denn eigentlich auf? Wir haben ja angesprochen, was er dafür in Anführungszeichen bekommen hat, aber gibt's da auch Zahlen, wie viel er dadurch einnimmt? Also geht diese Rechnung auf?
Also ich wüsste jetzt nicht, dass man es an einer bestimmten Ziffer festmachen könnte. Es ist aus meiner Sicht nicht nur so, dass er als Unternehmer motiviert ist, sondern auch ideologisch motiviert ist. Also ich glaube nicht, dass das einfach nur ein Zahlenmensch ist und das, was er dann, wie er dann in der Öffentlichkeit auftritt, dass das dann einfach nur Show ist und es ihm nur ums Geld geht. Ich glaube, der lässt sich da auch mitreißen, hat er auch neulich in einem Interview gesagt. Es ist so, dass er damals vor knapp 4 Jahren hatte er ja das damalige Twitter gekauft und in X umbenannt. Und man konnte ihm dann wirklich in der Folge live zugucken, wie er sich reinsteigert in Sachen. Also er ist so ein bisschen, hat so ein bisschen die Tendenz, sich an seinem eigenen Stoff zu berauschen, seit er seit er auch Inhaber von Twitter ist. Und das würde ich, die Komponente würde ich nicht unterschätzen. Also das Ideologische, das Emotionale auch, dieser Tunnel, in den er dann reingerät.
Genau, diese Bromance, also die zwischen dem reichsten und mächtigsten Mann der Welt, die war dann irgendwann vorbei im Streit über neue Staatsschulden. Und die NASA, Trump hat Musk dann ja diese Doge-Leitung weggenommen. Der hat sich dann aus der Politik zurückgezogen, sich eigenen Projekten gewidmet, wie beispielsweise dem Börsengang von SpaceX. Das Image von Musk ist seitdem aber nicht mehr das, was es mal war. Wie beliebt oder unbeliebt ist er denn inzwischen bei den Amerikanerinnen und Amerikanern? Was beobachtest du da?
Also es ist so, dass er, bevor er in die Politik ging, im übertragenen Sinne jetzt, genoss er schon so einen mythischen Status, also ziemlich unantastbar, Jahrhundertunternehmer, also jemand, ich weiß nicht, wer das damals sagte über einen der SpaceX-Flüge, dass er war jemand, der imstande ist, eine Rakete nicht nur zu recyceln, sondern auch rückwärts einzuparken. Ändert sich vielleicht an die Bilder, von denen dann auch Trump so schwärmte. Und als er dann in die Trump-Regierung ging, zu Beginn der zweiten Präsidentschaft, war es so, dass also Leute anfingen, Tesla zu boykottieren, seinen Autobauer, dass er selbst auch in so einen Strudel reingeriet, dass seine Investoren anfingen, sich Sorgen zu machen, weil er da, weil er sich auf seine eigentlichen Kernaufgaben nicht mehr konzentrierte. Und das hat ihn natürlich bei einem Teil der Bevölkerung wahnsinnig unbeliebt gemacht. Also es früher war er jemand, der an beide Parteien spendete, dann so ein bisschen so diese herkömmliche Linie fuhr, die für die viele Unternehmer bekannt sind in den USA, dass er sagte, ich bin halb Republikaner, halb Demokrat. Das änderte sich dann, als er im Zuge des Trump-Attentats entschied, sein ganzes Gewicht für die Republikaner in die Waagschale zu legen. Das hat ihm geschadet, hat seine Reputation bei einem Teil der Bevölkerung auf jeden Fall geschadet.
Und vielleicht lassen wir nochmal Revue passieren, warum genau es dann zwischen den beiden krachte, also Trump und Musk. Das lag ja einmal am One Big Beautiful Bill, also das wichtigste Gesetzesvorhaben von Trump, und endete ja dann mit angeblichen Verbindungen von Donald Trump zu Jeffrey Epstein, die Musk ja in einem Post veröffentlichte und ja auch die Absetzung Trumps forderte.
Genau, also es erinnern sich vielleicht manche daran, das war eine ganz bizarre Szene im Weißen Haus. Bundeskanzler Friedrich Merz saß dort, war bei Trump zu Besuch, und es sollte um das westliche Bündnis gehen und um die Unterstützung für die Ukraine. Und Merz merkte dann schon irgendwie in den ersten Minuten, dass die US-Journalisten, die da vor ihnen versammelt waren im Oval Office, dass sie null Interesse hatten daran, sondern es ging einfach nur um die Beziehung Trump-Musk. Und also was so bizarr schon anfing, wurde dann nochmal bizarrer, weil Musk anfing, den Termin live zu kommentieren bei Twitter. Und er steigerte sich dann immer weiter rein, und das endete damit, dass er dann, also er sagte, okay, jetzt lasse ich die ganz große Bombe platzen. Trumps Name taucht in den sogenannten Epstein-Akten auf. Heute wissen wir, dass Trumps Name wirklich dort auftaucht. Aber damals hatten wir keine Belege. Und dann forderte Musk auch indirekt noch die Absetzung von Trump. Und das war dann so der Höhepunkt des Krass, was aber so ein bisschen unterging, ist, also die beide beschimpften sich dann. Musk sagte, okay, ohne mich hättest du die Wahl niemals gewonnen. Trump seinerseits sagte dann, ja, ohne mich wärst du nichts und ohne die Aufträge, die du von mir bekommst. Aber irgendwie schon ein paar Tage später kriegten sich die beiden wieder ein. Also es war dann gar nicht mehr so aggressiv im Ton, und bei beiden schien dann so ein bisschen das Kalkül zu obsiegen, dass der jeweils andere, mit dem ich da zu tun habe, ist auch ein ganz, ganz großes Tier in diesem Zoo. Und es soll dann sehr schnell zur Versöhnung gekommen sein, relativ schnell. Also es war ja damals im Sommer 25 und Musk.
Aber zwischenzeitlich wollte Musk noch eine dritte große Partei gründen, zumindest hat mit dem Gedanken gespielt.
Genau, also kokettierte dann auf X auch damit, die sogenannte Amerika-Partei zu gründen, als dritte Partei. Das war dann aber ein ziemlicher Rohrkrepierer und nach allem, was man heute weiß, kam es dann auch relativ schnell, also wahrscheinlich schon im Herbst 25 zu einer Art Versöhnung. Und dann gab es auch Anfang diesen Jahres gab es so eine Wahlspende für von Musk für einen republikanischen Senatskandidaten in Kentucky. Aber es wurde schon leise um den Wahlkämpfer und den politischen Akteur Musk. Und er widmete sich dann doch sein Unternehmen, was dann im letzten Monat darin gipfelte, dass er zwischenzeitlich der erste Dollar-Billionär der Geschichte wurde. Also es ging dann mit dem Börsengang von SpaceX einher. Da stieg sein geschätztes Vermögen auf über eine Billion. Ich habe das dann nochmal nachgeschlagen. Das ist jetzt nicht mehr in dieser Stratosphäre. Also ist jetzt gesunken auf 839 Milliarden Dollar.
Ach, nur noch, dann ist ja in Ordnung.
Genau. Was ihn aber trotzdem reicher macht als die nächsten drei reichsten Leute auf der Welt zusammen. Also er nagt jetzt nicht am Hungertuch, aber genau, womöglich hat das ihn auch so ein bisschen beflügelt und hat ihn dann auch irgendwie dazu gebracht, jetzt nochmal stärker einzusteigen und den Geldbeutel nochmal aufzumachen.
Aber nochmal zur Versöhnung. Wie erklärst du dir das, dass auch Donald Trump ihm vergeben hat oder vergibt? Also Vergebung ist ja jetzt nicht unbedingt Trumps Stärke.
Trump hat andererseits auch dieses Gespür dafür, also für Menschen und irgendwie auch dafür, mit wem er es auf der anderen Seite zu tun hat. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass er irgendwo auch die Erwägung in sein Kalkül Eingang gefunden hat, dass er es da auf der anderen Seite mit dem reichsten Mann der Welt zu tun hat und dass er den vielleicht nicht zum Feind haben möchte. Und das ist jetzt so ein bisschen Küchenpsychologie, aber ich gehe davon aus, dass das eine Rolle gespielt hat. In seinen Kopf reingucken kann ich aber nicht.
Musk wird aber Stand jetzt, wie hast du es so schön formuliert, wohl nicht auf Wahlkampfbühnen rumhüpfen und mit dem Ex-Bestfriend Trump da gemeinsam auftreten. Wie würdest du das beschreiben? Ist das eine Hassliebe? Also wie würdest du das Verhältnis der beiden aktuell beschreiben?
Es ist eine verglühte Liebe, sage ich mal. Und die beiden haben dann so ein bisschen die Reste, die da noch blieben, so gut es ging, aufgesammelt und versuchen jetzt, so gut sie können, miteinander auszukommen und sich mehr von ihren Interessen leiten zu lassen als von ihren Emotionen. Da würde ich die beiden im Moment verorten.
Und vom Geld, klar, wovon gehst du denn eigentlich aus? Wie sehr wird eine finanzielle Unterstützung von Elon Musk die Midterms beeinflussen?
Es ist schwer zu sagen. Also die Republikaner haben jetzt schon, also wenn man die ganzen Gruppen einbezieht, die ganzen Superpacks, die ihnen nahestehen, haben sie jetzt schon einen Vorsprung von mehreren hundert Milliarden Dollar, was jetzt so ihre War Chest, wie die Amerikaner sagen, angeht. Andererseits haben der Irak-Krieg und der Epstein-Skandal, die Trump-Präsidentschaft schon so ein bisschen in eine Krise gestürzt. Das zieht dann auch seine Parteikollegen runter. Und mittlerweile gehen die meisten Experten eigentlich davon aus, dass die Demokraten sich die eine Kammer des Kongresses, also das Abgeordnetenhaus, dass sie da die Mehrheit zurückholen werden, was ihnen dann verschiedene Instrumente gibt, die Trump-Regierung härter anzugehen, als es die Republikaner bis jetzt getan haben. Und was die andere Seite ist, also neben dem Abgeordnetenhaus, das in Gänze neu gewählt wird, geht es auch um etwas mehr als ein Drittel der Senatssitze, also der Sitze in der anderen Kammer. Und da galt es lange als im Grunde undenkbar, dass die Demokraten sich da auch die Mehrheit zurückholen. Es ist immer noch so, dass Experten den Republikanern größere Chancen einräumen, aber der Abstand ist nicht mehr so groß. Also es ist durchaus möglich, dass die Demokraten auch im Senat obsiegen. Und das ist schon eine heikle Lage. Und da sind natürlich Musks Milliarden auch willkommen. Und er soll sich jetzt schon abstimmen mit den anderen Superpacks und er soll sich in erster Linie darauf konzentrieren, Wähler, die ohnehin den Republikanern zuneigen, also die Basis, die an die Wahlurne zu bringen. Also es ist oft so, dass bei den sogenannten Midterms, wo es um den Kongress geht, dass da viele Leute nicht so motiviert sind wie bei Präsidentschaftswahlen. Also es ist einfach nicht so ein Spektakel, es ist nicht an einer Person festgemacht. Das führt dann dazu, dass viele Leute, die eigentlich einer Partei zuneigen, dann nicht zur Wahl gehen. Und da versucht Musk irgendwie seine Millionen ins Spiel zu bringen und seine Leute an Türen klopfen zu lassen und auch so eine Werbekampagne voranzutreiben, also vor allem auch in den sozialen Medien.
Sein Geld ist willkommen, hast du gesagt. Musk ist und bleibt eine der polarisierendsten und einflussreichsten Figuren unserer Zeit. Schauen wir auf den Menschen dahinter. Er ist ja in Südafrika geboren, 55 Jahre alt, hat 14 Kinder mit ziemlich ungewöhnlichen Namen und mit ziemlich vielen Frauen. Ein Kind war ja auch mehrfach im Oval Office mit dabei. Ich glaube, das war X, also so heißt auch das Kind.
Genau. Also es sind 14 Kinder, von denen wir wissen. Das ist auch so ein ideologisches Steckenpferd von Musk. Also das, was die Amerikaner Natalism nennen, also jemand, der sich, also denen die sinkenden Geburtsraten sehr viel Schlaf kosten, ganz offenkundig, und der quasi da seinen Beitrag auch leisten will, um dem entgegenzuwirken. Es sind 14 Kinder, von denen wir wissen, und genau, X war so der auch mal im Oval Office zu Gast war und mit das Bild, das Trump von seiner zärtlichsten Seite zeigt, ist dieses Foto, wo er mit Musks kleinem Sohn, ich glaube damals 5 Jahre alt, X zum Hubschrauber läuft im Garten des Weißen Hauses und dem so die Hand auf den Rücken legt. Das war so ein als die beiden ganz dicke waren, war das so ein Foto, was um die Welt ging.
Und Musk selbst hat ja mal öffentlich gemacht, dass er das Asperger-Syndrom hat, so eine Art von Autismus. Darum ranken sich ja auch generell viele Mythen. In manchen Punkten sind sich sogar Wissenschaftler irgendwie noch nicht einig. Betroffene sind oft in ihren sozialen und kommunikativen Fähigkeiten eingeschränkt. Es fällt ihnen unter anderem schwer, Gesichtsausdrücke zu deuten oder Ironie zu verstehen. Das trifft offenbar auch auf Elon Musk zu. In seiner Biografie beschreibt er, dass er sich Menschen hauptsächlich analytisch nähere. Er könne emotionale Signale nur schwer wahrnehmen. Was sagst du, wie genau tickt der Mann?
Es ist schon auffällig, dass wenn man jetzt die Bühnenauftritte vor 2 Jahren, dass wenn man da Trump und Musk vergleicht, ist das schon so, Trump ist ja jemand, der irgendwie auch seine Gegner zum Lachen bringen kann. Er ist irgendwie von Natur aus, hat so ein Bauchgefühl für ein Publikum, für Menschen ist irgendwo auch charmant und witzig, also egal wie man jetzt zu seinen politischen Positionen steht. Und da wurde schon, also der Gegensatz zwischen Musk und Trump wurde da schon sehr deutlich auf diesen Bühnen. Also Musk ist, da sind die Witze immer so ein bisschen, so Nerd-Witze, die so ein bisschen zu verschachtelt sind für das Publikum, das Trump-treue Publikum, was sich da vor der Bühne versammelt hat und wie er da so ein bisschen rumspringt. Es hat was Ungelenkes. Also wenn man jetzt so ein bisschen den Bauchmenschen Trump sich vor Augen hält, auf der einen Seite ist das schon eher jemand, der der auf der analytischen Schiene unterwegs ist, Elon Musk. Also das würde ich schon sagen.
Er ist weniger charismatisch als Trump in jedem Fall. Die Eltern von Musk sind geschieden. Sein Vater Elon Musk lebt in Südafrika und hat mal in einem Interview gesagt, Elon ist so wie ich, wie ein Klon von mir, sagen die Leute. Und weiter, ich habe kein Mitgefühl für Verlierer. Ich mag keine Leute, die sich nicht aufraffen können. Empathie ist etwas, mit dem wir zu kämpfen haben. Elon ist gefährlich für Menschen, die faul und nutzlos sind. Das sind keine guten Menschen. Also das sagt ja doch ziemlich viel aus. Elon Musk selbst redet eher ungern und wenn überhaupt nicht unbedingt positiv über seinen Vater.
Ja, also das ist, ist eine sehr schwere Beziehung, die die beiden haben. Also es schlägt sich unter anderem nieder in den verschiedenen Standpunkten, die sie zu Trump hatten. Also bevor Musk dann überlief und Trump unterstützte, war er jemand, der vor Trump warnte, der ihn für gefährlich hielt, und sein Vater war von Anfang an ein Anhänger von ihm. Aber ja, dieses etwas sozialdarwinistische, also dieses hier, das sind die tüchtigen, intelligenten Menschen, und auf der anderen Seite haben wir die faulen Leute, das ist sowas, was in der Familie auch noch weiter zurückgeht, also bis zum Großvater von Musk eigentlich, und bei allem persönlichen Krach, den die beiden hatten, und ist das so, dass so ein bisschen dieses sehr starke Unterteilen von Leuten, einerseits die produktiven Leute, andererseits die Müßiggänger, das schlägt sich auch immer wieder nieder in den verschiedenen Statements von Musk.
Also soweit der Vater bis zum Großvater. Seine Mutter May Musk ist ein international erfolgreiches Model, Ernährungsberaterin, Autorin und eine einflussreiche Persönlichkeit in den sozialen Medien. Sie bezeichnet ihre Zeit als alleinerziehende junge Mutter mit Elon und deren zwei Geschwister als Kampf auf der ganzen Linie. Mehr ist tatsächlich nicht wirklich bekannt über die Beziehung der beiden. Vielleicht kannst du uns abschließend nochmal grob den Aufstieg von Elon Musk beschreiben, also von den Anfängen in der Startup-Szene bis zur Gründung von Tesla und SpaceX.
Ja, also es ist jemand, der in Südafrika seine Kindheit verbrachte, dann später unter anderem in Kanada aufwuchs und dann im Silicon Valley einfach grandios reüssierte. Also ist Teil der sogenannten PayPal-Mafia, also die Gründer des Zahlungsdienstleisters PayPal, zu denen Peter Thiel und ein paar andere Leute zählen, die dann alle, also große Schwergewichte und Industriekapitäne im Silicon Valley wurden. Und von denen ist Musk der erfolgreichste, also jemanden, der wirklich ein Jahrhundertunternehmer ist, eine Ausnahmeerscheinung, auch als Ingenieur, der dann später Tesla gründete und SpaceX, und ja, dessen unternehmerischer Ansatz sich immer auch dadurch auszeichnete, dass er Sachen, die unmöglich schienen, dann doch gewagt hat und oft damit Erfolg hatte. Und das füttert natürlich auch das Ego. Nur ist das eine, die politische Arena ist etwas anderes. Also, und das wurde dann besonders deutlich, als er Twitter übernahm. Und ja, seither kann man ihm wirklich zugucken, wie er immer wieder in so Strudel gerät. In der Politik ist er jemand, der es mit der Brechstange oft versucht. Also seine Stimmung ist oft endzeitlich, sehr, also wenn man ihm zuhört, sind es oft die düstersten Szenarien, also Bürgerkrieg in Großbritannien und das Ende des Westens. Es ist immer dieses Kaliber. Also so, es geht nie irgendwie eine Nummer kleiner oder zwei Nummern kleiner, dass wir es mit Politik zu tun haben und das einfach eine Frage von Interessen ist und da kommen Leute zusammen und versuchen miteinander auszukommen und versuchen Kompromisse zu finden, sondern es sind wirklich immer die ganz, ganz großen Geschütze. Also mal ist das dann so, werden dann so ganz bedrohliche Szenarien von ihm gemalt. Mal ist es jetzt, also wenn er über KI redet, das sagte er neulich in einem Interview, dass wir kurz vor einer Ära stehen, des grenzenlosen und nie endenden Überflusses für die Menschheit, wo Arbeit komplett entbehrlich sein wird und wir Geld auch nicht mehr brauchen werden. Es ist sehr dieses Utopien und Dystopien und immer dieses Schwarz-Weiß-Denken, alles oder nichts, was einem, also ich bin jetzt kein, ich habe jetzt keine Startups zu Milliardenunternehmen gemacht, deswegen kann ich das nur von außen, kann ich mir da nur versuchen, von außen ein Bild von zu machen. Aber das mag einem helfen, wenn man jetzt irgendwie immer als Unternehmer mit Konventionen bricht und irgendwie was ganz Neues wagt, aber in der Politik ist das oft eine Falle und das sieht man jetzt bei ihm sehr deutlich die letzten Jahre.
Ja, 100.000 Posts hat er ja abgesetzt auf seiner Kommunikationsplattform schon und die lassen eben erahnen, wie sehr Elon Musk die öffentliche Debatte mitgestalten will. Alexander Sarowitsch, besten Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.